Hallo Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die uns bewegen, die vielleicht auch euch zu Hause bewegen. Und heute soll es um Drake und Kendrick Lamar gehen. Was ist passiert? Seit einiger Zeit sprechen Rap-Fans über einen Beef, der inzwischen auch über die Rap-Grenzen hinaus geschwappt ist. Es geht um Kendrick Lamar und Drake, zwei der größten Rap-Artists aus der heutigen Zeit. Kendrick gilt als absolutes Ausnahmetalent, Pulitzer-Preisträger, der begnadet rappt, gesellschaftskritische Lyrics hat. Kendrick hat nach eigenen Angaben aufgehört, Alkohol zu trinken, Weed zu rauchen und ist gläubiger Christ und wird von den meisten Rap-Fans völlig zu Recht verehrt. Die Sympathien liegen also eher auf seiner Seite. Ihm gegenüber steht Drake, der deutlich größer, erfolgreicher und kommerzieller ist als Kendrick. Er hat Kendrick am Anfang seiner Karriere mit auf Tour genommen. Drake ist Kanadier und dafür bekannt, dass er Rap und R&B miteinander mixt. Rap-Fans verorten ihn deshalb manchmal böse sogar im Pop. Aber man kann schon sagen, dass Drake aktuell einer der, wenn nicht der erfolgreichste Rapper unserer Zeit ist. Zumindest was Preise, Verdienst und Output in Kombination angeht. Jetzt aber zu dem Beef, was ist passiert? Ganz grob lässt sich der Streit auf zwei Tracks runterbrechen. Und zwar zum einen First-Person-Shooter von J. Cole und Drake. Und demgegenüber steht Like That von Future, Metro Boomin und Kendrick Lamar. Auf dem ersten Track sagt J. Cole, dass er, Drake und Kendrick die größten Rapper aktuell sind. Daraufhin antwortet Kendrick auf dem Like That-Track, dass er sich allein an der Spitze sieht. Das ist so die Grundproblematik, wobei es die letzten Jahre immer wieder auch noch so kleine Spitzen gab. Ab diesem Moment ist in der Rap-Szene eigentlich klar, dass sich die ganze Rap-Szene in zwei Teams teilt, und zwar Team Drake und Team Kendrick. J. Cole ist am Anfang noch bei Drake mit dabei, veröffentlicht auch einen Diss-Track, den er dann aber sofort wieder löscht und sich bei Kendrick öffentlich auf der Bühne entschuldigt. Und übrig bleiben dann eben nur noch Drake und Kendrick. Genau jetzt beginnt der Beef persönlich zu werden. Kendrick veröffentlicht mit Euphoria einen Diss-Track gegen Drake, auf dem er ihn hart angreift. Er nennt Drake einen Meistermanipulator, wirft ihm vor, seine elterlichen Pflichten mit seinem Sohn nicht nachzugehen, sagt, er hätte ein ganzes Team an Ghostwritern und habe sich etliche Schönheitsoperationen unterzogen. Drake antwortet mit dem Diss-Track Family Matters. Dort rappt Drake, dass die Beziehung zwischen Kendrick und seiner Frau ein Trümmerhaufen sei, seine Frau mit weißen Frauen betrogen hätte und seine Kinder womöglich gar nicht von ihm seien. Kendrick reagiert darauf mit gleich zwei Diss-Tracks innerhalb weniger Stunden. Wer anfangs noch froh über Musik der beiden, vor allem von Kendrick war, beginnt spätestens mit dieser Veröffentlichung zu schlucken. Kendrick wird sehr persönlich, beschuldigt Drake der Pädophilie, unterstellt ihm eine Tochter, die er bewusst verheimlichen soll. Viele diskutieren, ob die Disses unter die Gürtellinie gehen. Auf der anderen Seite erhebt er aber auch schwere Vorwürfe gegen Drake, die zu Ermittlungen führen könnten. Wenn ihr jetzt nicht ganz mitgekommen seid zwischen all den Diss-Tracks, Vorgeschichten und dem Hintergrundwissen, das man für beide Künstler mit einfließen lassen könnte, dann geht's euch wie den meisten. Wir wollen also heute hier im Podcast keine chronologische Abfolge der Ereignisse besprechen. Dafür könnte man wahrscheinlich ganze Tage und ganze Podcasts verbrauchen. Uns interessieren die schwersten Vorwürfe in diesem Streit. Deswegen haben wir sie für euch in 6 schwerwiegende Vorwürfe rausgezogen und werden die gemeinsam besprechen und ansehen und schauen, was dahinter steckt, weil diese Vorwürfe vielleicht sogar ein Spiegel für aktuelle gesellschaftliche Debatten sind. Wir sprechen über Sexualstraftaten, öffentlich ausgetragene Fäden, Entgleisungen, Ghostwriter, KI und einen kommerziellen Schwanzvergleich.
Uff, Jule. Ein Uff deswegen, weil natürlich, du hast ganz lange einen Rap-Podcast gemacht und ich bin so ein bisschen ein Popkulturbrot, das kann man vielleicht so zusammenfassen. Uff deswegen, weil zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Das eine Herz interessiert sich sehr für die Art und Weise, wie öffentliche Kämpfe ausgetragen werden. Und der andere Teil ist, dass mir wirklich weitestgehend jedes Hintergrundwissen zu diesen Personen fehlt.
Ich glaube, das ist aber heute gar nicht bei dem Podcast so wichtig. Also wenn ihr zuhört und jetzt denkt, boah, ich weiß nicht, wer Drake ist und ich weiß auch nicht, wer Kendrick Lamar ist, dann ist es eigentlich gar nicht so wichtig, weil ich finde es eigentlich interessant und deswegen habe ich das Thema diese Woche auch so vorgeschlagen, hätte es gerne mit eingebracht, auch mal hier in den Podcast, weil ich glaube, dass dieser Streit, den die beiden da haben, ist was Symptomatisches für, was gerade in unserer Gesellschaft so besprochen wird. Und ich finde, dass so öffentlich Streit austragen auch so eine Dynamik hat, über die man mal ganz allgemein sprechen kann. Das heißt, wir nehmen jetzt so ein bisschen den Beef zwischen Kendrick Lamar und Drake, der schon auch episch ist. Also im US-Rap nimmt es gerade so ein wirklich historisch episches Ausmaß an. Aber selbst wenn man das ausklammert und sagt, ich habe davon gar keine Ahnung, glaube ich, kann man daraus ganz viel ziehen und lernen und auch einfach mal Mäuschen in der Welt spielen, die für viele wahrscheinlich gar nicht so Thema ist im Alltag. Aber lass uns mal ganz grundsätzlich reingehen. Was hältst du denn von so öffentlich ausgetragenem Streit, Hass? Das gibt's ja jetzt nicht nur im Deutschrap, das gibt's ja auch immer wieder in der Politik, in der Öffentlichkeit. Wie stehst du dazu?
Das ist ganz interessant, weil sich mein Blick darauf über die Zeit verändert hat. Und zwar habe ich früher das unterteilt in so Trash. Ja, quasi wenn so irgendwelche Sternchen, Stars und Sternchen, irgendwelche merkwürdig gekünstelt wirkenden Streits über die Bild-Zeitung oder irgendwelche Social-Media-Kanäle von sich gegeben haben, dachte ich immer, das ist doch gestaged, das ist doch jetzt Quatsch. Da war ich relativ abwertend, ganz früher. Und irgendwann, interessanterweise auch durch dich, habe ich gemerkt, dass man aus diesen öffentlichen Streits was rausziehen kann, weil die so eine bestimmte prototypische Verlaufsweise haben und weil die von ganz menschlichen Themen handeln. Das weißt du vielleicht gar nicht, aber ich habe dir häufiger zugehört, als du noch den Rap-Podcast Schacht und Wasabi gemacht hast. Den hast du einmal die Woche aufgenommen und der handelte von Deutschrap und da ging es natürlich auch um diesen klassischen Rap-Gossip. Und beim Rappen, das wissen die meisten Leute ja, da gibt es immer wieder so Diss-Tracks, also Tracks, Songs, wo man andere Leute beschimpft. Und da habe ich erstmal sehr offenes Ohr dafür gehabt. Ich habe immer alle paar Wochen mal so zugehört, und irgendwann habe ich so eine merkwürdige Liebe dazu entwickelt, zu diesen Mechaniken.
Du wurdest reingezogen.
Ich wurde reingezogen, Namen sind wieder aufgetaucht. Ich habe die nie gegoogelt oder so. Ich kenne wirklich gar nicht, ich weiß nicht, wer das ist. Auf einmal habe ich bloß gemerkt, von dem Name war schon mal die Rede. Und es war so ein bisschen wie, wenn Leute im Nebenzimmer über Kämpfe zwischen Adelsgeschlechtern oder so sprechen.
Wenn man lang genug zuhört, wird es interessant.
Genau das ist es. Oh Gott. Exakt ist das. Und was ich daran sehr, sehr interessant finde, ist, das eine ist diese völlige Künstlichkeit dieser Welt. Ja, das ist ja eine Kultur, die auf Streit beruht und wo aber ganz viel von diesen Streits wirkt auf mich zumindest künstlich erzeugt. Genau wie bei irgendwelchen Adelskämpfen und Händeln. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dass da so zutiefst menschliche Verletztheiten, Größe und Kleinheit, so ein ganzes shakespearsches Ausmaß an Zwischenmenschlichkeiten eine Rolle spielt. Und deswegen finde ich das eigentlich super spannend.
Oh, ich weiß gar nicht, ob das gut oder schlecht ist, dass du da so mit reingezogen wurdest. Aber gut, wir haben damals sehr, sehr viel über Bushido und Arafat gesprochen, wo ich jetzt heute sagen würde, okay, das hat schon auch eine gesellschaftliche Relevanz. Ja. Trotzdem finde ich das jetzt nochmal in diesem ganzen Beef was Besonderes. Ich habe dazu diese Woche einen Tweet von Mickey Beisenherz gelesen, der schrieb auf Threads: Kendrick Lamar ist Pulitzer-Preisträger und veröffentlicht einen Diss-Track gegen Drake, der textlich noch 2 unter Moneyboy ist. Beweist wieder mal, Hass macht dumm. Wird natürlich von denen gefeiert, für die Hass und Fingerpointing der einzig kreative Treiber ist.
Ja, für mich hört sich Mickys Tweet ein bisschen an wie einer, den ich hätte selber schreiben können, bevor ich halt durch dich da so einen anderen Zugang bekommen habe. Und tatsächlich finde ich es auch wichtig, mal auf die Metaebene zu gehen. Es gibt ja seit sehr, sehr langer Zeit so diese öffentlichen intellektuellen Streits, wo man manchmal zwischen den Zeilen genau lesen kann, es geht jetzt nicht nur um die Sache, dass man den großen Dissens hat im Bereich X oder Y, sondern es geht hier schon noch um sehr persönliche Dinge. Und gerade wenn es so unter großen Intellektuellen stattfindet und man sagt nein oder ja und kleidet es aber in 5000 Worte in der FAZ, dann neigt man eher dazu zu sagen, na, das ist aber jetzt ein produktiver Streit und es ist schon wichtig, dass hier das ausgefochten wird, das ist Debatte, da, das ist die Hochkultur, hier lebt quasi das Herz der liberalen Demokratie. Und ich glaube schon, dass ganz viel von dem, was in solchen Battles drinsteckt, bei aller Erbärmlichkeit, die auch oft dabei ist, dass ganz viel, was davon da ist, so eine Art Blitzableiterfunktion hat. Man möchte einfach manchmal, dass Sachen aufeinander crashen, man möchte manchmal einfach ein Schauspiel haben
von Streit, von Fight, von Schlägen unter die Gürtellinie und natürlich auch von diesen juicy Details. Das ist eine andere Art von Klatsch und Tratsch, wo man sich sicher sein kann, man hört jetzt Sachen über Drake, die würde man in anderen Kontexten nie hören oder höchstens so als ganz geheim hinter vorgehaltener Hand irgendwelche Gerüchte. Man hört jetzt Sachen über Kendrick Lamar, das würden sich die meisten Leute nie trauen zu sagen. Aber in so einer Situation, in so einer künstlichen Situation, kommen plötzlich echt krasse Sachen ans Licht.
Ja, und was ich daran auch irgendwie mag, um ehrlich zu sein, ist, also wenn man jetzt mal beispielsweise Angela Merkel und Friedrich Merz nimmt, dann weiß man total, Angela Merkel muss Friedrich Merz, also zumindest kommt es mir so vor, die muss ihn hassen, weil die ist nirgendwo, wo er auftritt. Es gibt immer wieder so scherzhaft diesen Joke, dass man sagt, wenn Friedrich Merz da ist, dann ist Angela Merkel sehr, sehr weit weg. Sie ist nicht auf den Parteitag gekommen. Und ich weiß nicht, ob, es ist natürlich die höfliche Form in der Politik zu sagen, ich hasse dich, da nicht hinzukommen. Aber ich finde, so ein ordentlich ausgetragener Battle, wo man, und das ist eigentlich das, was Kendrick Lamar zumindest am Anfang gemacht hat. Er sagt nämlich, es gibt eine Zeile, da sagt er, es ging immer um Liebe und Hass. Und lass mich dir eins sagen, ich bin dein größter Hater. Ich hasse, wie du läufst. Ich hasse, wie du dich kleidest. Ich hasse, wie du sprichst. Und das so rauszubringen und zu sagen, I hate the way that you walk, the way that you talk, the way that you dress, das finde ich irgendwie ehrlicher, als einfach, ich sag mal so, sneak disses zu machen. Das wurde auch Drake oft vorgeworfen, dass er immer nur so sneaky disst, also nie richtig sagt, was sein Problem ist, sondern das immer nur so in Anspielungen macht. Und der Angela Merkel, finde ich, es würde ihr besser stehen, wenn sie einfach sagen würde, ich kann mit den Inhalten, mit der Art, wie Friedrich Merz ist, nichts anfangen. Dafür stehe ich nicht. Das war nicht die CDU, die ich mal haben wollte. Und wenn der irgendwo öffentlich auftritt, dann will ich nichts mit dem zu tun haben. Und sie sagt es halt so indirekt, weil sie halt nicht auftritt mit ihm, weil es keine Fotos der beiden gibt und, und. Ich weiß aber nicht, ob das die Erwachsene ist, wahrscheinlich die diplomatische, politische Art, das zu tun. Aber selbst da, finde ich, kann man auch mal Rap mit der Politik vergleichen. Ich finde nicht, dass es klar zu sagen, klar Stellung zu beziehen, auch mal zu seinem Hass Stellung zu beziehen und zu sagen, ich mag den einfach nicht, ich finde das schlecht, ist nicht immer kindisch und klein. Also das, finde ich, macht einen manchmal auch größer. Trotzdem würde ich heute gern schon mit dir auch drüber reden, ob es einen nicht ab einem bestimmten Punkt dann auch wieder kleiner macht. Weil ich finde es völlig in Ordnung, klar Stellung zu beziehen und wenn man Leute nicht mag, das oder da schon ein abschließendes Urteil getroffen hat, das zu sagen. Auf der anderen Seite denke ich mir, irrt man sich ja auch immer wieder. Also es gibt heute Menschen, die ich vor 10 Jahren schrecklich fand, berühmtere Persönlichkeiten oder engere Leute, wo ich inzwischen sagen würde, nee, da lag ich einfach falsch oder da hat sich meine Meinung geändert. Und natürlich verstehe ich auch bis zu einem gewissen Punkt, dass man sagt, ja, vielleicht weiß ich gar nicht, wenn ich jetzt heute sagen würde, dass ich die Person hasse, ob das in 10 Jahren noch wirklich der Wahrheit entsprechen würde. Aber das, würde ich sagen, ist schon der kleinste Prozentsatz eigentlich. Also normalerweise gibt es doch schon Leute, wo man jetzt ganz klar sagen würde, also ich werde Alice Weidel auch in 10 Jahren nicht mögen.
Ja, wobei ist nicht... Und da frage ich mich tatsächlich, ob das eine Voraussetzung ist, jetzt nur im Kulturkontext, ist nicht eigentlich dieser Kampf auch deswegen, zwischen Drake und Lamar, Kendrick Lamar, ist ja nicht auch deswegen interessant, weil der den vorläufigen Endpunkt eines Prozesses darstellt, weil früher waren die ja mal einigermaßen eng. Zumindest hat Drake Kendrick Lamar mitgenommen auf eine Tour, habe ich gelesen. Also diese Unterstützung.
Die hatten auch so Tracks zusammen und so. Ja. Also die waren schon eng. Auf der anderen Seite glaube ich, und das war nie ein Geheimnis in der Szene, dass Kendrick Lamar schon einfach wirklich eine andere Person ist, der für ganz, ganz andere Werte steht. Und ich glaube, und das finde ich irgendwie auch so ein bisschen snitchy von ihm, ich finde es komisch, die ganze Zeit sich füttern zu lassen oder sich schon mal füttern zu lassen. Und dann zu sagen, ja, ich wollte ja eigentlich gar nichts essen, das Essen ist scheiße. Das finde ich irgendwie, das steht einem nicht, das so zu machen. Und dann denke ich mir so, ey, du warst mit dem auf Tour und so. Und dann anzukommen und zu sagen, ja, ich fand ihn eigentlich schon immer.
Auf der anderen Seite, ja, ich sehe deine Argumente. Es gibt gerade bei diesen eben angesprochenen intellektuellen Streits, gibt es eine Mechanik, die ich ein bisschen schwierig finde. Nämlich, dass einige von diesen ganz großen Debattenführern, da muss man jetzt nicht unbedingt gendern, die versuchen quer durch die ganze Szene immer mal mit so einer Kooperation, also hier im Sinne von, wir schreiben zusammen Artikel, ja, wir machen zusammen eine Diskussion, lass uns mal was, weil wir sind zusammen auf irgendwie, starten zusammen irgendwie einen öffentlichen Brief oder so. Versuchen die einfach so Bande herzustellen, ja, oder Gefallen, mhm, hinter den Kulissen werden dann so Gefallen ausgetauscht. Und bei manchen von denen, das habe ich selber schon am Rande miterlebt, ist das weniger ein Gefallen, den sie dir tun, weil sie dir helfen wollen, sondern die sammeln halt Gefälligkeiten, um sie irgendwann entweder einfordern zu können oder zu sagen, wenn irgendwann es mal drauf ankommt, dann ist die Person verbündet. Also ja, so ein bisschen, das fast schon, also nicht fast schon, sondern ganz klar mit Hintergedanken. Und da gibt es wirklich gar nicht wenige, da würde ich sagen, da wäre es eigentlich ganz gut, wenn man nicht so tut, als hätte man jetzt die Verpflichtung, dem beizuspringen, weil man 2014 mal bei dem Vorwort für ein Buch geschrieben hat.
Das ist eigentlich auch, also ich glaube, ganz kurzer Disclaimer, Leute, die sich im Rap richtig auskennen, die denken sich die ganze Zeit, hey, warum sagt er nicht noch das und das und das? Man kann, das kann man noch viel, viel genauer aufblättern, diesen ganzen Fall zwischen den beiden. Aber wir sind ja hier jetzt wirklich kein US-Rap-Podcast, wo wir irgendwie ganz genau reingehen wollen, wer wann was sneakedist hat und so. Man kann aber schon sagen, dass Kendrick Lamar sich auch dazu geäußert hat und dass er halt gesagt hat, er sieht es halt als reine Business-Beziehung an. Und im Endeffekt, finde ich, verschwimmen die Grenzen vor allem im Rap oft, weil oft gehen Freunde zusammen auf Tour oder man gibt Feature. Man gibt ja kein Feature aus reinen Business-Aspekten, also dass man ein Lied zusammen aufnimmt, sondern das macht man ja schon auch so aus einer Sympathie raus, würde ich sagen. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, danach zu sagen, ja, das war alles für mich nur Business. Aber ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die das so sehen und halt sagen, ey, ich, meine Freunde, die haben hier nichts verloren. Und gerade Kendrick Lamar ist einfach auch ein Rapper, der schon immer gesagt hat, dass ihm die Szene nicht gut tut, dass ihm der Erfolg da nicht gut tut, dass er sich rauszieht. Dann hat gesagt, dass er so mit Mental Health Issues hatte, als er sein Album so erfolgreich wurde und so. Und ich glaube schon, dass er wirklich ein Gegenentwurf ist, was so berühmt werden angeht, zu Drake. Also die beiden gehen mit Ruhm wirklich völlig unterschiedlich um. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Chemie zwischen den beiden einfach nie so auf einer menschlichen Ebene da war, in beide Richtungen. Und man merkt jetzt schon auch, klar könnte man jetzt irgendwie genaue Gründe bringen, warum das jetzt rausgebrochen ist. Aber wahrscheinlich gibt es A, noch viel mehr im Hintergrund, was lief. Und da ist schon Grundmisstrauen auf beiden Seiten menschlich da, würde ich jetzt behaupten, so als Außenstehende, die das beobachtet, dass es so mehrere Gründe dafür gibt, warum das jetzt so eskaliert ist.
Gibt es denn irgendwas auch nur entfernt Vergleichbares in Deutschland?
Super viel. Also im Deutschrap gibt es total viele Fäden schon immer auch. Das ist ja auch, es kommt ja auch aus dem Rap. Ich finde sogar, wenn man sich überlegt, dass es halt auch eine Kunstform ist, Battle Rap, wo man sich wirklich ja richtig angeht. Ich finde das schon interessant. Ich finde, da steckt was drin, lyrisch sich auf so einer harten Ebene zu begegnen, von der ich immer sagen würde, dass es natürlich A, von der Kunstfreiheit gedeckt, aber auch einfach eine super interessante Kunstform, wo es sich lohnt, mal genauer hinzusehen, weil die halt oft auch mit Grenzüberschreitung spielt. Über was macht man sich lustig? Drake hat sich beispielsweise über die Körpergröße, Kendrick Lamar ist nicht besonders groß, hat sich über die Körpergröße von Kendrick Lamar lustig gemacht. Ist das schon so ein Punkt? Dann werden die Familien mit reingezogen. Also es gibt so ganz viele Punkte, wo ich sagen würde, das ist interessant, über rote Linien zu sprechen. Es ist interessant auch zu sehen, was die beiden für Disses bringen. Also wie sie sich in ihrer Welt sehen. Drake sagt halt, er ist groß, er hat Erfolg, er hat Geld. Kendrick kommt eher mit, finde ich, sehr klugen Lines um die Ecke, wo man sagt, okay, das ist einfach wieder super gut getextet, sehr, sehr schnell getextet auch. Da steckt ganz viel drin. Das kann man schon auch, wenn man jetzt mal auf eine Battle-Rap-Veranstaltung geht, sehen, wie manche Leute einfach zu Hause sehr, sehr gute Lines vorbereiten. Das merkt man auch. Die sind dann nicht wirklich gegnerspezifisch, aber die sind trotzdem einfach gute Lacher. Andere kriegen es halt hin, spontan auf einen Diss, der ihnen live eine Minute vorher vorgetragen wurde, zu reagieren und die in eine Reimform zu verwandeln. Das finde ich schon auch interessant. Und sowas mal mit anzusehen, finde ich, lohnt sich, weil es einfach sprachlich total interessant ist.
Apropos Geschwindigkeit, die Schnelligkeit, das ist das, was mich mit am meisten erstaunt oder auch fast amüsiert hat, dass quasi am 1. Mai-Wochenende, glaube ich, 3-4 Tracks in super dichter Folge hintereinander rausgekommen sind, wo die jeweils drauf geantwortet haben, haben die dies dann, die auf YouTube haben die es mutmaßlich veröffentlicht?
Ich vermute fast, also das A wurde es schon so ein bisschen, hat sich schon angekündigt. Es gab immer wieder so Zeilen, wo man gemerkt hat, okay, die könnten jetzt schon, ich sag mal, länger vorbereitet sein. Es gab auch, und es ist ja auch ein Trick im Battle Rap, das so zu machen, dass man halt so den Grundtext schon mal vorbereitet und dann lässt man sich noch so ein, zwei, drei Lines offen, wo man sagt, okay, das baue ich dann ein. Dann wirkt es so, als hätte ich alles gerade eben erst geschrieben. Ich glaube das nicht. Ich glaube das gerade bei Kendrick Lamar nicht, weil der einfach ja auch gleich zwei Diss-Tracks auf einmal oder nahezu auf einmal rausgebracht hat nacheinander. Trotzdem hat es gerade eine Explosivität, von der man sich denkt, also wow, das ist richtig, so in der Szene ist es schon so, dass es ein Riesenthema ist, jetzt innerhalb von einer Woche so viel plötzlich auf dem Zettel zu haben. Und da wurden natürlich auch von beiden, die sich die letzten Jahre, ich sag mal, eher vorsichtig verhalten, gegeneinander geäußert haben. Man hat eher so mutmaßen können, könnte er damit vielleicht Drake meinen, meint er da vielleicht Kendrick, ist jetzt plötzlich hinzu, ich adressiere dich über, das sind ja auch keine 2-Minuten-Tracks, das sind oft 5, 6, 7, 8 Minuten. Da ist richtig was drin. Ein anderer Punkt, der so ein bisschen zeigt, dass sich das schon so zugespitzt hat, ist, dass Drake jetzt in seinem 4. Track, der heute, also wir sprechen hier von Montag, rauskam, gesagt hat, dass er die letzten Wochen falsche Fährten für Kendrick gelegt hat. Nämlich unter anderem, dass er eine Tochter hat, die er verheimlicht und dass er sogar irgendwie so einen Tablettenkoffer so hat verloren gehen lassen, dass Kendrick den findet und so. Also wirklich so Sachen, wo er jetzt sagt, das habe ich vorbereitet, ich wusste, dass du das aufnehmen wirst und nicht kontrollieren wirst, ob das von mir irgendwie falsche Spuren sind oder nicht. Da kann man schon so ein bisschen sehen, die beiden haben sich wahrscheinlich die letzten Wochen drauf vorbereitet, dass was kommt und sind jetzt eben ready to shoot. Was mich eigentlich gleich so zum zweiten großen Thema bringt, wenn wir jetzt mal weggehen von wie sehr macht einen das glücklich, offen ausgetragene Beefs zu sehen und Diss-Tracks zu hören, würde ich gerne mit dir über den zweiten großen Punkt sprechen, und zwar Ghostwriting und KI und vor allem, wie wichtig geistiges Eigentum ist. Weil das ist ein Vorwurf, den beide gebracht haben. Kendrick sagt, Drake hätte ein ganzes Team an Ghostwritern, und auch Drake sagt, dass sein Cousin, also Kendricks Cousin, ihm helfen würde bei den Texten. Das ist im Deutschrap schon immer ein Riesending. Ich weiß auch, dass es in einer anderen Szene auch bei JournalistInnen, AutorInnen, ist es ein Ding, ist es alles selbst geschrieben, hat da jemand ein bisschen geholfen, hat man sich inspirieren lassen oder im schlimmsten Fall ist es sogar vielleicht durch KI entstanden. Was glaubst du, oder wie geht's dir persönlich, wie stehst du dazu? Findest du, das ist ein valider Diss, jemandem zu sagen, du hast einen Ghostwriter, also einem Rapper zu sagen, du hast einen Ghostwriter?
Also ich weiß, dass meine Position da jetzt nicht gerade mehrheitsfähig ist unter AutorInnen. Gerade deswegen, weil so Ghostwriting gilt unter Profi-AutorInnen als absolut untragbar.
Geht gar nicht, ja.
Ja, das ist so ein bisschen, da schwingt immer ein bisschen Milli Vanilli mit. Ne? Du singst ja nicht selber, du lässt singen. Tatsächlich sehe ich das ein bisschen entspannter. Also ich mache es selber nicht, um das auch gleich zu sagen. Weil ich eigentlich eher so... Nicht, dass ich es nie machen würde, aus ehrenden Prinzipien, sondern weil es sich für die Sachen, die ich schreibe, schwer anbietet. Und zwar im Moment sogar noch mit KI. Ich habe ein paar Mal versucht, mit KI Texte von mir formulieren zu lassen, und das hat nicht so geklappt. Mhm. Ich möchte gar nicht ausschließen, dass ich das irgendwann mal mache, und ein paar Überschriften habe ich so schon gefunden, so inspiriert bei AI, könnte man sagen, von ChatGPT. Ich sehe das ein bisschen offener. Ich sehe das interessanterweise auch, wie ganz viele Leute im Hip-Hop, im Rap, musikalisch, weil da ist ja das sogenannte Sampling ein super wichtiger Bestandteil der Kultur, dass man also so bestimmte kurze Passagen aus anderen Liedern rausnimmt. Das ist ja ganz ein absoluter Standard, und das ist ja auch eigentlich geistiges Eigentum von anderen Leuten, was man neu verwendet, neu Remix zum Beispiel. Remix-Kultur kommt auch daher, und ich finde das weniger schlimm als viele andere. Aber ich weiß auch, dass ich damit in der Kulturszene ein bisschen einsam dastehe, vorsichtig gesagt. Also ich kenne mehr Leute, die sagen, da schreibt jemand nicht selber, das ist ja wirklich der schlimmste Vorwurf überhaupt.
Ja, ich weiß nicht, ob sich diese ganze Diskussion mit KI und auch wenn AI dann wirklich auch besser wird, nicht ein bisschen verschieben wird, weil ich finde, ich hätte lange gesagt, ja, ich finde es auch ultra schlimm, also für mich persönlich, wir hatten diese Woche ein Gespräch, wo ich einen Artikel im Urlaub geschrieben habe und dann gesehen habe, dass der diese Woche zumindest mit dem Überthema in einer großen Zeitung rauskam und sie dir gesagt hat, ja scheiße, jetzt kann ich den Text eigentlich wegschmeißen und du meintest so, hä, wieso, nein, es war doch deine unique Idee und ich schon dachte, ja, aber ich habe ja genug eigene unique Ideen, andere unique Ideen, dass wenn ein Text so schon rauskommt, dann ist halt einfach mein Pech, dass der danach... dass mein Text dann halt danach rausgekommen wäre. Ich finde, das ist schon, wenn man kreativ ist, wenn man kreativ arbeitet, kann man, finde ich, den Stolz haben. Aber ich frage mich in letzter Zeit immer häufiger, ob das vielleicht echt so ein 20. Jahrhundert-Stolz ist, der sich im 21. Jahrhundert verschiebt, weil man könnte ja auch am Ende sagen, das kann man bei Rapmusik sagen, das kann man aber auch sonst sagen, unterhält das Produkt? Fragezeichen. Und wenn es unterhält, wie wichtig ist dann, ob es aus der Feder einer Maschine, eines Menschen oder eines Ghostwriter-Teams kam. Am Ende ist es doch wichtig, das zu verwandeln. Ich sehe es ehrlich gesagt noch nicht so. Also schon, wenn ich es ausspreche, merke ich, nee.
Auf der anderen Seite, hast du mir neulich ein paar Accounts gezeigt auf Instagram, ich glaube, die sind auch auf TikTok, die KI-Lieder veröffentlichen.
Oh, so gut.
Und die sind einfach so toll. Also nicht alle, muss man dazu sagen. Aber da sind immer wieder, sind so ein Dutzend Accounts, habe ich inzwischen gefunden, die machen das alle wahrscheinlich mit Suno, ist einer von den Anbietern. Es gibt noch 2, 3 andere Anbieter, da gibst du irgendwelche Texte ein und kannst dann Musik drunter legen lassen, musst einfach nur sagen, so eher Reggae oder Schlager oder was auch immer, Hardcore. Da sind so tolle Sachen dabei.
Ja, aber ich wär ja nicht grundsätzlich gegen künstlich generierte Texte oder Kunst, sondern mir geht es, glaube ich, eher darum, und ich glaube, deswegen wirft man das auch Drake und Kendrick vor, da findet das halt schlimm, wenn die das machen. Die verkaufen das ja als ihre eigenen Texte, ihre eigenen Erlebnisse und so. Und wenn da jetzt dann irgendwie klar werden würde, okay, das ist im Zweifel gar nicht von ihnen, das haben sie nicht selbst erlebt, dann finde ich, ist es halt ein Unterschied. Schreibt man jetzt einen wissenschaftlichen Artikel über ein Thema, wo es irgendwie öffentlich zugängliche Daten gibt und die werden von einer Maschine zusammengefasst in einem Text? Oder schreibt man gerade den persönlichen Rap-Track über die letzte Beziehung, dann finde ich es komisch, wenn da 8 Leute dran mitschreiben. Also ich finde, das ist schon nochmal ein Unterschied. Und ich würde nicht sagen, bitte keine Kunst von künstlicher Intelligenz. Ich finde das mega spannend. Aber ich glaube, dass es hier nochmal eine Fallhöhe gibt, wenn man halt sagt, hier ist mein bisher persönlichstes Album, bla bla bla, was Rapper halt oft sagen. Und dann kommt halt ein Album raus, wo 48 Leute mitgeschrieben haben.
Hier ist mein bisher maschinellstes Album. Ich hab mal eine Frage an dich, weil ich in sozialen Medien recherchiert habe, wie gesagt, aus, sagen wir mal, einer sehr geringen Kenntnislandschaft, sowohl was Kendrick Lamar angeht, wie auch was Drake angeht und dieses ganze Kulturelle drumherum, habe ich in sozialen Medien recherchiert, vor allem auf Twitter, auf TikTok, was da gerade so zu diesem Beef gesagt wird.
Ja.
Und tatsächlich war ein Tenor, den fast alle sogar auf beiden Seiten unterschreiben konnten, der ließ sich zusammenfassen in, eigentlich hassen alle Drake. Manche hassen ihn nur ein bisschen und die sind dann auf der Drake-Seite und manche hassen ihn total. Und dann habe ich mir aber weiter angeschaut, mit was für Argumenten das vorgetragen wurde. Und meine Frage ist, für mich sah ganz viel von diesem Drake-Hass aus wie Neid, Missgunst auf einen der erfolgreichsten Künstler eigentlich aller Zeiten. Also ich meine gerade Taylor Swift ist gerade eben mit ihm gleichgezogen, was die Nummer-1-Alben angeht. Mhm. Und Taylor Swift ist einfach beyond. Also darüber kommen wirklich nur noch die Beatles. Aber im Moment ist Platz 1 Beatles und Platz 2, glaube ich, Platz 2 sind Drake und Taylor Swift. Drake ist also monströs erfolgreich. Kann es nicht sein, dass ganz viel davon einfach Neid ist? Oder interpretiere ich das falsch?
Also ich glaube, hinter diesem Slogan "Alle hassen Drake" steckt sicherlich von vielen Neid, das kann ich mir schon vorstellen. Ich würde schon aber auch sagen, da gibt es ein paar valide Punkte. Drake nimmt immer wieder, das hat auch Kendrick ihm vorgeworfen, nimmt immer wieder irgendwelche, ich sage jetzt mal, leichten Akzente. So, da ist auch mal der amerikanische Drake, dann ist aber auch mal der kanadische Drake, wenn es politischer wird und so. Also man wirft ihm so ein bisschen so ein chamäleonhaftes, was gerade halt passt, um in den Charts zu landen, vor. Ich finde auch, also die Texte sind schon... Die sind halt so, dass auch Leute, die jetzt keinen Rap mögen, Drake mögen, diesen leichten Diss, den ich am Anfang gemacht habe, dass er halt immer wieder von Leuten so als eher Pop-Rapper beschrieben wird, das ist schon, finde ich, ein valider Punkt. den man hier bringen kann. Was ich ehrlich gesagt viel überraschender finde, ist, ob da Neid oder Hass bei Kendrick da ist. Weil ich finde, dass Kendrick eigentlich keinen Grund hat, Drake irgendwas zu neiden, weil in der Szene, und die leben ja beide auch in dieser Bubble, ist Kendrick der deutlich Größere. Und zwar nicht, was, also Kendrick hat auch schon Preise bekommen, es war dann auch wichtig, dass er Grammys bekommt und. Hat er auch bekommen, inzwischen Pulitzer-Preisträger. Aber der ist in der Szene wirklich einfach das Ausnahmetalent. Und bei Drake sagt man, ja, der ist halt Kommerz, bla bla bla. Ich verstehe nicht, ich habe beide schon live gesehen, ich finde beide Künstler wirklich großartig. Aber ich verstehe 0,0, warum Kendrick sich darauf eingelassen hat, weil ich finde, es hätte ihm besser gestanden, einfach ihn zu ignorieren, ihn links liegen zu machen. Ich finde sogar, dass es Kendrick kleiner gemacht hat. Meine Sympathien sind völlig mit Kendrick in den Ring gegangen. Und ich muss jetzt sagen, ich finde, dass das von Drake wirklich ein bisschen erwachsener, runtergedimmter, cooler sich alles anhört, was jetzt so das Diss-Level angeht. Ich finde, die Texte merkt man auch wieder. Kendrick kann besser rappen, Kendrick hat bessere Lines, bessere Punches. Aber einfach das Verhalten an sich fühlt sich, finde ich, von Kendrick ein bisschen nach Kinderschmeißen mit Sand im Spielkasten an. Muss man nicht machen. Ich verstehe nicht, warum das Kendrick macht. Ich finde, das macht ihn kleiner.
Ein Punkt, den man da, glaube ich, ansprechen muss, den wir zumindest kurz streifen wollen, ist natürlich auch rund um Rassismus beziehungsweise um das N-Wort und Vorwürfe, Drake sei nicht schwarz genug für sein Verhalten. Was von Kendrick kam, und das knüpfe ich jetzt deswegen daran an, weil das so ein Moment war, wo ich dachte, wow, war Kendrick nicht so ein bisschen, wir waren ja zusammen auf dem Konzert im letzten Jahr in Berlin, auf dem Konzert von Kendrick Lamar, und du hast mir den so ein bisschen nahegebracht und mir schon gesagt, das ist quasi der Intellektuelle unter den Rappern und er hat so bestimmte Einsichten und bestimmte Ideen, die sonst nicht vorkommen und hat einfach Ausnahmetalent. Und ist das nicht genau so ein Punkt, wo er sich super klein macht, wenn er Drake sagt, du bist nicht schwarz genug?
Ich habe mich gefragt, ob das nicht ein Phänomen ist, das gerade auch so allgemein in unserer Gesellschaft, finde ich, immer wieder zu erkennen ist. Und zwar, wir kommen jetzt aus einer Zeit, wo man erstmal so, ich weiß es nicht, die Boomer und so für Political Uncorrectness geblamed hat und gesagt hat, ey, ihr checkt's nicht, so, ihr müsst mal klarkommen, wir sagen jetzt das N-Wort nicht mehr und. Und dann, finde ich, befinden wir uns eigentlich seit ein paar Monaten, vielleicht einem knappen Jahr, in so einem Zeitalter, zumindest habe ich das bei anderen Gruppen schon beobachtet, wo man halt sagt, okay, so die easy targets, die Leute, die so die ganz offensichtlichen Fehler machen, die haben es inzwischen begriffen. Man will sich auch nicht mehr so an den, ich sag jetzt mal, einfachen Opfern abarbeiten, die halt so das immer noch nicht verstanden haben, wo man sagt, ja, okay, Horst Seehofer ist jetzt nicht mehr Feind Nummer eins. Deswegen geht man, und das finde ich bei Feminismus falsch, finde ich bei Rassismus falsch, finde ich einfach bei jeder Form von Ausgrenzung falsch, dass man so in den eigenen Reihen anfängt zu sagen, du bist aber gar kein richtiger Teil von uns. Und ich finde, dass es in letzter Zeit manchmal so krass ist, dass wenn es Problemfelder betrifft, in denen ich mich jetzt nicht auskenne, und ich sehe das von außen, dass die schon, bevor es richtig angefangen hat, dass sie allgemeinsam für eine Sache kämpfen, schon untereinander, gegeneinander kämpfen, dann schreckt das von außen so ab, dass ich mir denke, wenn ich das bei Feminismus sehe, wenn Frauen das untereinander machen, ich checke das nicht. Ich glaube wirklich, dass Feminismus bei weitem Abstand noch nicht an dem Punkt ist, wo wir sagen können, super, lasst uns jetzt mal in den eigenen Reihen ganz genau schauen. Dafür gibt es noch große Probleme, die geklärt werden müssen. Und ich glaube, dass wenn das anfängt, dass Frauen dann sofort gegeneinander gehen und sagen, ja, du bist aber hier, du darfst aber gar nicht bei uns stehen. Und ich finde, das hat ein bisschen den Vibe, wenn Kendrick einem obviously schwarzen Drake sagt, du bist nicht schwarz genug für uns, du bist nicht wir, dann muss ich ehrlich sagen, ich glaube, dass es Quatsch ist. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ey, man muss doch aber auch Leute in den, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eigenen Reihen kritisieren können. Man muss ja sagen können, das, was du hier machst, hat Kendrick zum Beispiel übertragen gesagt in der Line, dass er sagt, Drake sei eine Art Sklaventreiber, weil er die Leute in Atlanta total ausbeuten würde und so. Die Frage ist, wo ist die Linie zwischen so legitimer Kritik und in den eigenen Reihen Leute angreifen, und damit die Sache, für die ja alle am Ende irgendwie stehen, kämpfen oder gegen die alle kämpfen, kleiner zu machen.
Ja, als du mir das erzählt hast, habe ich versucht, so ein bisschen Anhaltspunkte dafür zu finden und habe gesehen, dass Kendrick Lamar sogar ein Lied, einer von diesen Diss-Tracks heißt Not Like Us. Also nicht wie wir, also es ist quasi das Herzstück ist du Ausgrenzung Othering. Innerhalb der Community.
Die und wir.
Genau, und das hat mich interessanterweise erinnert an meinen ersten Kontakt mit diesem kulturellen Phänomen. Das, also nicht ganz hundertprozentig trifft, aber es gibt einen sehr, sehr bekannten Song von 1972, so eine der absoluten Funk-Legenden R&B von Billy Paul, der ist, glaube ich, neulich gestorben, Am I Black Enough For You? Und es ging darin nicht nur um Ausgrenzung oder nicht primär um Ausgrenzung unter Schwarzen, sondern es ging auch um allgemeinen Rassismus, aber irgendwann wurde dieses Lied so ein bisschen transzendiert in der Bedeutung offenbar. Und es hat mich darin erinnert an einen Vorwurf in ganz vielen Debatten, hast du auch gerade angesprochen, Feminismus, Rassismus, in ganz vielen Bereichen. Ich glaube, das ist ein Phänomen, was auch mit sozialen Medien zu tun hat, weil wenn du in sozialen Medien jemanden angreifst, der weit weg ist, dann ist die Chance fast null, dass du eine Reaktion bekommst. In sozialen Medien und auch in der ganzen Medienlandschaft heute dadurch, willst du ja aber Reaktionen bekommen. Du möchtest ja Feedback bekommen. Und wenn du jemanden angreifst, der direkt neben dir steht, egal in welchem Bereich, dann ist die Chance, dass du eine Reaktion bekommst, dass die Person quiekt, die bis gestern noch dachte, ihr seid verbündet, das ist die Chance viel, viel größer. Das heißt, wenn Leute unbedingt Reaktionen bekommen wollen, dann pieksen sie Leute an, die zu 99% mit ihnen übereinstimmen, aber dieses eine Prozent nehmen sie und hauen drauf, weil dann können sie sicher sein, A, es kriegen alle mit und B, die andere Person wird ziemlich sicher reagieren. Das ist so meine These. Vielleicht.
Total, total. Ich finde das richtig klug, was du gerade gesagt hast. Ich finde, dass nur so ein trauriger Teil dazu noch fehlt. Und zwar, die Person wird ja darauf reagieren, weil sie selber getroffen ist, weil der Vorwurf zum Beispiel einer anderen Frau, die sich auch als Feministin sieht, zu sagen, du bist keine Feministin, ist natürlich verletzender, als wenn man jetzt einem Horst Seehofer sagt, du bist kein Feminist. Und ich finde das so schade, dass dieser Mechanismus, der ja ein ganz bewusst verletzender Mechanismus ist, genutzt wird, um sich gegenseitig so outzucallen. Und ich finde, wenn man das einmal durchblickt hat, und so ging es mir jetzt auch bei Kendrick und Drake, finde ich, macht das Kendrick kleiner. Kendrick war für mich vorher die politisch durchdachte Person, der sich eingesetzt hat, der auch in seinen Tracks immer wieder Rassismus angesprochen hat, dafür auf eigentlich eine handreichende Art stand, und dass der jetzt ankommt und so sagt, ich will dir absprechen, dass du irgendwie Teil von unserer Community bist, weil du bist nicht schwarz genug, du bist nur mixed. Das finde ich so, das ist so klein. Und vor allem finde ich, wenn man sich die Idee dahinter überlegt, und natürlich wird Drake auch als eine schwarze Person gelesen, das heißt, all die Nachteile, die schwarze Personen haben, weil sie schwarz sind, die könnte Drake zumindest in ein paar Bereichen in seinem Leben wahrscheinlich auch schon erlebt haben. Und ich finde es allein aus dem Aspekt extrem komisch, das so zu sagen, zumal es ja da wirklich bei Kendrick nicht darum geht, dass Drake in ganz vielen Bereichen inzwischen so privilegiert ist wie eine weiße Person, sondern es geht ihm einfach wirklich um den Ton seiner Hautfarbe, um den Grad, helle Grad seiner Hautfarbe. Und das finde ich racist. Also das ist finde ich, ganz, ganz komisch und macht ihn total klein. Das bringt uns eigentlich auch schon zu einem weiteren Punkt, und zwar die Gürtellinie, die, finde ich, überraschenderweise von Kendrick erreicht wurde, und zwar über die Familie zu sprechen. Schon im ersten großen Diss-Track hat Kendrick das gemacht und hat zu Drake, der auch einen Sohn hat, gesagt, ich muss meinen Sohn großziehen, davon hast du aber keine Ahnung. Und ich finde immer, ja, es ist ein Battle, es sind Diss-Tracks, aber ich denke mir halt die ganze Zeit, irgendwann wird der Sohn von Drake das hören und irgendwann werden das auch die Kinder von Kendrick hören. Und ich finde, das bricht mir das Herz als Mutter. Ich glaube, dass es natürlich ganz viel Erklärungsarbeit geben kann, Kindern von Rappern zu erklären, dass es halt Teil des Businesses ist. Ich finde es trotzdem so schade, weil da wirklich, auch wenn es sich jetzt kitschig anhört, aber so unbeschadete Seelen mit reingezogen werden. Der Name von dem Kind von Drake wird gedroppt. Und ich finde das einfach, das ist für mich eine Grenzüberschreitung. Und zwar von Kendrick, der ganz klar den Namen des Sohns ausspricht von Drake. Das finde ich ultra unanständig.
Ich, dazu vielleicht eine kurze Einlassung. Tatsächlich habe ich
im Wikipedia-Artikel von Battle Rap nachgeguckt, weil ich einfach mich mal so informieren wollte. Ich weiß, es ist jetzt irgendwie...
Sascha Lobo Thing.
Ja, das ist jetzt maximal, das hat ja schon leichte Boomer-Charakter jetzt. Aber da wollte ich einfach mal nachgucken, so was es da historisch gibt. Mhm. Ist nicht besonders ergiebig, aber einen Abschnitt, da steht, zitiere ich jetzt von dem deutschen Wikipedia-Eintrag von Battle Rap.
Ja, wer hat den wohl geschrieben?
Wer mag
ich hoffe,
geschrieben?
Falk Schacht.
Liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja.
Da steht dann, Zitat, unter Merkmale und Formen, dem Boxsport vergleichbar gibt es auch im Battle-Rap Regeln. So sind rassistische Äußerungen gegenüber dem Gegner oder Schmähungen seiner nahen Verwandten meist nicht zulässig. Dabei ist ein Spiel über die Bande, um genannte Einschränkungen zu umgehen, ebenfalls nicht gern gesehen. Also ich meine, es ist erstmal, Ingenieure schreiben über Hip-Hop, aber das ist, ich finde es...
Ich bin mir jetzt sicher, dass es nicht Falk Schacht war.
Ja, aber das finde ich halt spannend, das kommt ja irgendwo her. Das scheint ja irgendwie so eine gewachsene Tradition zu sein, dass man bestimmte Sachen halt nicht macht. Wobei, dann erinnere ich mich, deine Mutter...
Ja, wollte ich gerade sagen. Also da würde ich jetzt gerade auch sagen, das ist, glaube ich, keine Common-Sense-Regel. Dafür sind so viele Mütter gefickt worden im Deutschrap, im Battle-Rap. Ich finde aber, dass man das nochmal von der Elternperspektive betrachten kann. Weil die Besonderheit ist ja auch, dass da zwei Väter miteinander sprechen. Die sind beide Väter. Und ich finde, dass sich Drake wie ein Vater verhält. Ich finde, dass der Sachen bei Kendrick anspricht, die die Gürtellinie streifen. Aber ich finde, dass zum Beispiel Kinder einfach die Gürtellinie unterschreiten. Und ich finde, dass das Kendrick macht. Und ich merke, dass ich, seit ich selbst Kinder habe, anders darüber denke. Und wir haben neulich Freunde getroffen, und die Freundin meinte zu mir, dass sie findet, dass du viel weicher geworden bist. Und ich habe sofort gedacht, ja, finde ich auch in vielen Bereichen. Und ich finde das oft, weil wir Kinder haben, merke ich das bei dir, dass du einfach verletzlicher, angreifbarer geworden bist. Wir reden auch oft irgendwie über Texte von dir. Und ich sage, ey, sind wir uns sicher, dass wir diesen Text, den Backlash dieses Textes, die nächsten Monate wollen? Und du sagst inzwischen oft einfach, nein, solange wir kleine Kinder haben, geht es nicht. Und ich finde, dass es eine Angreifbarkeit und eine Verletzlichkeit hat, die Menschen, das hat ja oft so was sehr Negatives, dass man sagt, oh, ich bin angreifbar. Ich finde aber, dass es bei Kindern die positivste aller Angreifbarkeiten ist, weil man ja tatsächlich so einen Softspot hat. Und ich finde, das ist wichtig, dass man Softspots hat.
Ja, ich habe da mehrere Gedanken zu. Einer der Gedanken ist, dass ich tatsächlich, seit ich selber Vater bin, mir bestimmte Sachen im Internet, die ich noch nie mochte, gar nicht mehr angucken kann.
Also bei dir ist es wirklich krass, wir können keine einzige Serie mehr mit Kindesentführung oder so angucken.
Ja, also können und möchten,
ja,
also
ja,
beides
genau,
gleichzeitig.
Ja.
Nee, aber es ist auch können. Das ist nicht falsch formuliert. Ich möchte es bloß, das ist eine Deckungsebene. Und es ist tatsächlich so, dass mich das deutlich mehr mitnimmt, seit ich Vater bin und seit da immer so eine Parallele mitschwingt. Und ich glaube, das spielt deswegen hier eine Rolle, weil es ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich habe mir so ein paar von diesen Lines, wie du sagst, angeschaut. Ich verstehe nicht wirklich alles, aber das, was ich verstehe, ist, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt in diesem Battle, wie in vielen anderen öffentlichen Kämpfen ja auch, nicht mehr nur um einen Kampf geht, sondern um die absichtlich größtmögliche Verletzung, die man jemandem zufügen kann. Also irgendwann ist das auf einer Persönlichkeitsebene, wo man sich für nichts anderes interessiert, als wie kann ich die andere Person möglichst tief treffen. Und da merke ich, das ist ein Angriffsvektor, so Kinder, das kann eine Emotionalität auslösen, wenn man selber Kinder hat, das würde ich sagen, vielleicht auch, wenn man keine hat, aber kann eine Emotionalität auslösen, die alles andere übertrifft.
Ja.
Es gibt auch von Ryan Reynolds dieses meme-artige Interview, so ein Interviewfetzen, wo er über sein erstes Kind mit Blake Lively spricht, der sowieso in der Öffentlichkeit sehr lustiges Paar, die sich auch wenig schonen. Und da sagt er, ja, als ich meine Frau kennengelernt habe, da dachte ich, ich würde jederzeit für sie sterben und niemanden kann ich je mehr lieben. Und dann sagt er, in der Minute, wo unser erstes Kind geboren wurde, wusste ich, dass in dem Moment, wo wir angegriffen werden, würde ich meine Frau als Kugelschutzschild für unser Kind benutzen. Also wo er so komplett zugibt, das ist eine völlig andere Ebene.
Ja.
Ich glaube, diese absichtliche Verletzung via Kinder, die markiert tatsächlich hier eine andere Ebene.
Und auch eine, die ich nicht, da steige ich auch komplett aus.
Ja, finde ich auch, macht ihn total klein und finde ich auch allgemein, auch wenn es irgendwie bei der Politik so ist, ich weiß, dass Friedrich Merz mal was gesagt hat, was einfach sexistisch dumm war, aber dass man dann plötzlich angefangen hat, seine Töchter damit reinzuziehen und zu sagen, ja, ich will gar nicht wissen, was die Töchter jetzt da denken, weiß ich nicht, finde ich schwierig.
Ja, geht mir ähnlich, geht mir sehr ähnlich. Gör war eine Zeit lang hip, zwischen den Zeilen so Familien von Politikern mit zu adressieren.
Ja.
Aber
lass uns mal wahrscheinlich auf den größten, stärksten Vorwurf kommen, und zwar von Kendrick gegen Drake, der ihm vorwirft, ein Sexualstraftäter zu sein, der mit minderjährigen Frauen Sex hatte. Er macht immer nur so Anspielungen. Es kann auch wirklich einfach sein, dass es noch bis zur Veröffentlichung dieses Podcasts 2, 3 weitere Tracks gibt, weil die gerade einfach wirklich in sehr kurzen Abständen rauskommen und Kendrick immer wieder so Anspielungen macht. Er hat zum Beispiel gesagt, dass er Drake auf einer Ebene mit Harvey Weinstein sieht und wenn da alles rauskommt und das FBI so ruhig mal ermitteln und so, da wird mal richtig was los sein. Also so Anspielungen, wo man nicht weiß, steht da irgendwas dahinter oder ist es größer? Man muss sagen, es gab bei Drake ehrlich gesagt in den letzten Jahren schon immer wieder solche Stories, Gerüchte, Verfahren, die dann keine Verfahren wurden, Stress mit Menschen, die behauptet haben, er hätte irgendwie mit 16-Jährigen was gehabt und. Also ganz, ganz viel. Das ist jetzt nicht eine Sache, die Kendrick ganz neu aufgemacht hat. Die Frage ist aber natürlich trotzdem, das, was er hier anspielt und auch wirklich auch nochmal so dieser Vorwurf der Pädophilie, das finde ich, ist einfach ein Vorwurf, bei dem es mir zum einen so geht, dass ich denke, ja, also Drake hat daraufhin auch geantwortet, ich bin viel zu groß, als dass ich nicht schon hinter Gittern säß, wenn das passiert ist. Das ist ein Argument. Also natürlich muss man hier auch sagen, klar, Unschuldsvermutung. Auf der anderen Seite denke ich, mich stört irgendwie bei diesem ganzen Thema, dass Frauen oder in dem Fall dann auch vielleicht Kinder so Verhandlungsmasse oder Dismaterial in einem Beef sind, weil ich mir denke, ja, Kendrick, ich weiß, Rapper reden nicht mit der Polizei, ihr seid alle mega cool, aber wenn du was weißt, was strafrechtlich relevant ist, dann finde ich es einfach für die Opfer schon völlig nicht in Ordnung, das nur in so Sneak-Disses reinzubringen und zu sagen, ich packe das dann vielleicht, wenn ich möchte, auf meinen nächsten Track oder schau da mal, wie gut das nächste Album performt und vielleicht sage ich dann mehr dazu, weil ich mir denke, das verlässt hier gerade einen Raum, der nur irgendwie so, ich weiß was, was ungünstig wäre, wenn das an die Öffentlichkeit gerät, Raum ist, sondern es ist halt, finde ich, wenn es so strafrechtlich relevant ist, dann auch noch so ein Thema ist, das so delikat ist, total wichtig, dass man das jetzt nicht nur vor Shits and Giggles irgendwie in Rap-Track, wenn es sich gut reimt, reinpasst und ansonsten lässt man es draußen oder kündigt das so in der Hinterhand an, weil es geht hier halt um Menschen, die dann vermeintlich Opfer sind. Und das ist mir aufgefallen, um ehrlich zu sein, bei beiden finde ich ultra unanständig. Ich meine, Kendrick sagt, dass Drake eine uneheliche Tochter hat. Drake sagt, ja, die gibt's überhaupt nicht, die uneheliche Tochter, das habe ich dir nur so als Spur so die letzten Wochen gestreut, um zu sehen und ich wusste, dass du das aufgreifen wirst. Drake sagt, dass Kendrick eine untreue Frau hat. Kendrick sagt, dass Drake mit minderjährigen Frauen was hat. Drake sagt, dass Kendrick mit weißen Frauen was hat und seine Frau betrügen würde. Also es ist alles immer so Frauen, die halt von beiden so als Spielbälle genommen werden, um den Gegner möglichst zu diskreditieren. Und das finde ich unanständig. Auch da sind wir irgendwie im 21. Jahrhundert angekommen. Und ich hätte beispielsweise von Kendrick gedacht, dass er viel, viel weiter ist da, weil er eigentlich ja auch immer wieder so Lines hat, wo er sagt, ey, ich wertschätze Frauen total. Auf seinem vorletzten Album hatte er auch so Lines, wo er gesagt hat, ey, ich mag Frauen mit natürlichen Kurven, die irgendwie nicht Plastik alles an sich haben machen lassen. Und das ist natürlich in einer Welt, die voll ist von Plastikfrauen, fand ich das schon was, wo ich mir dachte, ah, da hat irgendwie ein Rapper verstanden, dass man zumindest auch andere Schönheitsideale propagieren kann und sagen kann, ich mag Frauen mit Kurven und. Und da jetzt zu kommen und so Spielball Frauen einzusetzen und zu sagen, ja, vielleicht sage ich es vielleicht auch nicht, fände ich ungut.
Ja, dieses Spielball, das geht ja weit darüber hinaus, dass man nur mal versucht, so einen Gegner zu dissen. Das hat ja auch Elemente von, für mich sind die mutmaßlichen oder tatsächlichen Opfer sogar in diesem Zustand geringerwertig als mein Kampf gegen diese andere Person. Also es, da eher zu sagen, ich instrumentalisiere das, als dass ich nur einen Funken Empathie mit den möglicherweise Betroffenen entwickle, das ist, glaube ich, eine noch größere Demütigung als einfach nur das nicht zu sagen. Vor allem, weil wir, das wäre eine Frage an dich, wir hatten jetzt diese Situation mit P. Diddy, die hätte ein MeToo-Fall werden können, ist mit einem der größten Rap-Produzenten aller Zeiten, ist einfach irgendwie versandet, habe ich den Eindruck.
Ist eigentlich, ich habe das neulich irgendwie so lustig zusammenfassend gehört, eigentlich gar nicht lustig, aber also das, der Joke daran besagt, der Joke, der eigentlich traurig ist, P. Diddy wird vorgeworfen, dass er so Menschenhandel betrieben hat. P. Diddy sagt die ganze Zeit, diese Vorwürfe sind haltlos, haltlos, haltlos. Dann sagt eins der Opfer, ich würde mich auf einen Vergleich einigen. Und dann sagt P. Diddy sofort, okay, gut, ich zahle. Und das ist natürlich für jemand, der die ganze Zeit sagt, die Vorwürfe sind haltlos. Und im ersten Moment, wo ein Vergleich irgendwie auf dem Tisch liegt, sagt er, nee, ich zahle. Also lass uns mal das Verfahren beenden. Ist halt so, ja, ich finde das eh extrem komisch. Ich finde, das ist wirklich ein Leck im amerikanischen Rechtssystem, dass man Opfern den Geldkoffer auf den Tisch legen kann und bis zu einem gewissen Punkt sagen kann, du kannst dich jetzt entscheiden, den ganzen Batzen Geld zu nehmen und dann ist die Sache durch, weil was leider passiert, ist ja oft, dass mit diesem Geld ein nicht, also dass dann Vertragsbestandteil ist, dass das Schuldgeständnis nicht gemacht werden muss. Also in ganz seltenen Fällen ist es so, dass Geld fließt und die Person sagt, es kommt nicht zu einem Verfahren, aber ich gebe zu, dass ich es getan habe. Oft wird es halt umgedreht und man sagt dann, ja, ich habe das gar nicht gemacht, aber ich hatte keine Lust auf das Verfahren, deswegen habe ich dann das Geld gezahlt. Und das ist das, was du gerade so im Sande verlaufen nennst. Man hat dann halt nicht wirklich eindeutig schwarz auf weiß, P. Diddy hat das gemacht, sondern man sagt einfach in der Zukunft dann nur noch, ja, es kam nie zu einem Verfahren. Und ich finde, das ist einfach ethisch keine gute Situation ist.
Ja. Es gab ja diesen sehr großen Fall, wobei gar nicht so groß wie die Person es mal war, aber diesen doch nicht kleinen Fall von R. Kelly.
Ja, der, ja, riesig, ja.
Der tatsächlich, also ich fand, dass die Diskussion damals, zumindest in Deutschland, kleiner als die Dinge, die ihm vorgeworfen worden sind und die ja dann auch dazu geführt haben, dass es Konsequenzen gab. Und glaubst du, das kann jetzt hier auch eine Art neues R. Kelly will sagen, eine Art Hip-Hop-Rap-MeToo werden?
Also es gibt zumindest historisch ja genug Fälle, wo man ganz genau weiß, da ist die schiere Größe der Person, die im Raum steht, einfach schon Teil des Problems. Und die, natürlich wird so eine Person alles dafür tun, dass sowas nicht rauskommt. Und ich verstehe auch, dass es ehrlich gesagt ethisch für die Opfer total schwierig ist, eine Entscheidung zu treffen, weil ihnen ist ganz offensichtlich was ganz Schlimmes passiert. Und die Frage ist jetzt, was ist dem Mehrwert, irgendwie so einen Berg Geld zu bekommen und vielleicht irgendwie nochmal neu starten zu können oder vielleicht auch mit einer gewissen finanziellen Sicherheit das Leben so eingeschränkt weiterführen zu können, wie man das dann halt weiterführen kann, wenn man sowas Schlimmes erlebt hat. Oder zu sagen, ich verzichte auf das Geld und die Genugtuung ist dann die Wahrheit, die ans Licht kommt. Und auch da kann ich verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, ja cool, aber was bringt's mir? Ich bin dann einfach überall in der Öffentlichkeit. Ich muss mir von wahrscheinlich sehr vielen Fans anhören, dass ich nur für Fame lügen würde und. Und Geld würde es dann auch noch kosten und wer weiß, wie das Verfahren ausgeht. Das sind alles so Punkte, wo ich denke, ich finde, da bringt man potenzielle Täter und potenzielle Opfer in eine ganz, ganz schwierige Situation. Und ich glaube, dass da überhaupt gar nicht die Möglichkeit von Geld fließen sein sollte, weil ich finde das einfach nicht fair, nicht gerecht. Vor allem, wenn man sieht, wie viele Namen es inzwischen gibt. Große Menschen, die genau das so schon gemacht haben und auch viele, von denen man das gar nicht weiß, dass es überhaupt Teil ihrer Geschichte ist.
Oder wie bei Donald Trump, wo es so völlig offensichtlich stattfindet und einfach am Ende nicht entscheidend ist für die, in Anführungszeichen, Reputation politischer oder gesellschaftlicher Natur. Was du beschreibst, auch gerade dieses Rauskaufen, das sehe ich auch sehr, sehr zweischneidig. Zum einen gönnt man den Opfern alles, speziell auch das Geld von den Tätern. A. Und B. kann aber so sehr, sehr leicht eine Art juristische Oligarchie entstehen,
ja,
was Sexualverbrechen angeht, speziell, es gibt ja diesen Begriff Hush Money, der genau das bezeichnet, will sagen, ein sexueller Übergriff findet statt oder nicht, mag beides schon passiert sein. Und das tatsächliche oder mutmaßliche Opfer kriegt dann Hush Money, um möglichst nichts zu sagen vom tatsächlichen oder mutmaßlichen Täter. Das heißt aber übersetzt, wenn man es zu Ende denkt, dass sehr reiche Menschen sich rauskaufen können aus Verbrechen.
Ja.
Und da gibt es einfach, da gibt es keine Dimension, in der man das gut finden kann, denke ich.
Ja, also geht mir auch so. Ich finde es immer schwierig, das zu sehen oder zu lesen. Der letzte Punkt, über den ich gern mit dir sprechen würde, ist so die Kommerzialisierung von Streit. Weil natürlich hören wir jetzt ganz viele Lines und ganz viel wird hier gedroppt. Und trotzdem ist es so, dass man, finde ich, im Hinterkopf haben muss, das geht mir auch oft bei PolitikerInnen so, die sich so öffentlich streiten und anbiefen, dass das ja Teil der Maschinerie ist. Und gerade in diesem Moment die Streams von Drake und Kendrick natürlich in die Höhe geschossen sind. Absurderweise hat sich jetzt sogar noch Kanye West dazu eingeschalten, der wirklich auf all people, und ich finde es auch so lustig, wie er sich eingeschalten hat, weil er hat sich in den Beef eingeschalten mit: Ich bin auf keiner Seite, ich bin auf meiner Seite, wo ich mir auch denke, ja, Bro, aber das, darum ging es gerade nicht.
Ja.
Aber er hat dann den Punkt gemacht, dass er, wenn sich hier gestritten wird, wer der größte Rapper ist, natürlich sagen will, dass er der größte Rapper ist. Was ich finde, also eigentlich hat, ich habe irgendwo gelesen, so die Überschrift, warum Kanye West den Beef beendet hat. Tatsächlich, finde ich, hat es so ein kindisches Level davor schon gehabt und mit Kanye West angenommen, dass man sich denkt, na gut, hier schreiten auch gerade Männer um einen imaginären Titel, der im Zweifel eh irgendwie an Tupac oder Biggie of all time geht. Und deswegen ist es gerade einfach eine sehr, sehr zeitgenössische Auseinandersetzung, die wir alle bald wieder vergessen haben. Trotzdem ist es ja einfach auch ein Berufsfeld, von dem ich sagen würde, das haben inzwischen schon auch nicht nur RapperInnen verstanden, dass Harmonie sich nicht so gut verkauft wie Streit.
Das ist richtig. Und ich habe etwas ausgegraben, was ich unbedingt kurz berichten möchte, weil jetzt aus meiner Sicht der wahrscheinlich kulturell erfolgreichste Kampf oder Battle war, jedenfalls Anflug vom Battle, der jemals im deutschsprachigen Kulturraum geschehen ist.
Boah, jetzt bin ich gespannt, okay.
Ja, das kennen wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Leute, aber direkt nach dem Krieg waren ja die deutschen Intellektuellen großteils verseucht durch Nazi-Kollaboration. Und da hat sich die sogenannte Gruppe 47 gegründet. Die Gruppe 47 ist quasi der Urschleim der deutschen intellektuellen Landschaft, wo auch im Prinzip alle möglichen Leute drin waren. Ja, also da, es gibt fast niemanden von den ganz großen Intellektuellen, der nicht irgendwie irgendwas auf irgendeine Weise damit zu tun hatte. Tatsächlich von den Schriftsteller und Schriftstellerinnen jedenfalls. Daraus ist auch zum Beispiel der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb heraus entstanden, weil die haben etwas ganz Tolles gemacht, damalige Verhältnisse. Die haben Schriftsteller eingeladen, die sollten dann vorlesen und dann wurde diskutiert, im Beisein dieser SchriftstellerInnen wurde diskutiert, wie gut der Text ist oder nicht. Und die haben kein Blatt von den Mund genommen. Die haben gesagt, der Text ist scheiße, Schrott, schlecht. Mhm. Und daraus ist zum Beispiel Marcel Reich-Ranitzky vorgegangen. Seine Art
der ist einfach sehr, sehr gut.
Ja, der war einfach Juror gewissermaßen dort. Und der hat einfach alle so vernichtet, das fanden alle cool. Also ein bisschen so dieser kulturelle Battle. Und 1966 hat die Gruppe 47 nach Princeton eingeladen. Mhm. Und da ließ dann auch jemand namens Peter Handke. Mhm. Und Peter Handke fällt durch mit seinem vorgelesenen Text und holt danach, nachdem er durchgefallen ist, holt er aus zu einer kompletten, radikalen, heute würde man im Rezo-Style sagen, Vernichtung der Gruppe 47 und aller Autoren in Deutschland. Also wirklich, der steht einfach auf, irgendwie so eine ganz zarte Figur, so lange Haare, so ein bisschen, er wird dann so geschmäht, übrigens später auch als mädchenhaft, das ist völlig absurd. Mhm. Und holt aus, das kann man sich angucken, es gibt davon auch einen Ton und glaube ich sogar Videodokumente, man kann sich angucken und er sagt, was alles, wie schlecht es ist und wie erbärmlich und wie fahl und wie, also das ist wirklich, also ich übertreibe nur ganz wenig. Ja. Drei Jahre später löst sich die Gruppe 47 auf. Günter Grass, der natürlich auch mit dabei war, der große, naja, nicht ganz so große, aber der Nobelpreisträger, Literatur-Nobelpreisträger später aus Deutschland, der ja vergessen mitzuteilen hatte, dass er in der Waffen-SS war. Aber Günter Grass sagt, das war der Blattschuss der Gruppe 47. Das war die einflussreichste intellektuellen Gruppe, aus der wirklich ganz viel hervorgegangen ist. Auch alle berühmten Literaten waren da. Und wer nicht da war, der fand auch nicht statt. Und Peter Handke mit einer Beschimpfung, einer Publikumsbeschimpfung gewissermaßen, zerlegt die auf eine Weise, dass nichts davon übrig bleibt.
Ja.
Und bekommt einfach dieser Peter Handke 2019 den Nobelpreis. Das heißt, der Mann ist bekannt geworden, der war nichts, der war literarisch nichts. Der ist bekannt geworden durch seine Vernichtung der Gruppe 47 und kriegt einfach 40, 50 Jahre später den Nobelpreis. Mhm. Und das ist also aus dem Nichts kann man durch so ein Battle bis zum Höchst-Olymp aller Autoren aufsteigen. Und das finde ich schon wieder krass. Und das reizt mich tatsächlich auch.
Das ist jetzt lustig, weil du hast jetzt was vorbereitet. Ich habe auch tatsächlich meine liebsten drei Battles vorbereitet, die ich noch so kurz vielleicht als Positivbeispiel am Ende sagen würde, weil ich finde, Drake und Kendrick sind wirklich kein positives Beispiel. Aber ich erinnere mich irgendwie immer gerne an das würde man heute vielleicht nicht mehr so machen, aber ich fand den Beef zwischen Coca-Cola und Pepsi immer gut ausgetragen, auf medial und kommerziell. Das war ja auch immer was, wo man gemerkt hat, naja, weiß ich jetzt nicht, ob die Leute sich jetzt wirklich für das eine oder andere entscheiden, aber der Battle, man war sich so drüber bewusst, dass es was Spielerisches hat, dass da eine Konkurrenz da ist, die ja auch tatsächlich da ist. Und trotzdem fand ich, war das immer auf einer Ebene, wo ich mir dachte, das macht beide Firmen so viel sympathischer. Bei aller Nichtsympathie, die diese Firmen auch haben, fand ich das irgendwie immer cool. Ist für mich aus der Werbung ein positives Beispiel. Ein anderes Rap-US-Beispiel, dass ich einfach, diese Aktion finde ich einfach lustig nach wie vor. Es ist ein bisschen kindisch, aber ich finde, es ist einfach eine gute Situation. Es gab eine Fehde zwischen 50 Cent und Ja Rule sehr lange. Was ich auch ein bisschen lustig finde, weil Ja Rule einfach, da müssen wir nicht drüber reden, aber, und ich liebe 50 Cent, aber ich liebe ihn seit dieser Aktion noch mehr. 50 Cent hat einfach mal, ohne was zu sagen, 200 Tickets von einem Ja Rule-Konzert in den ersten, also er hat die ersten zwei Reihen komplett aufgekauft, einfach nur, weil er wollte, dass da niemand sitzt. Und das finde ich, 200 Tickets, also ich meine, ich weiß nicht, was es jetzt damals gekostet hat, das waren noch nicht die Konzertpreise von heute, so nach Corona, aber ich finde es trotzdem einfach einen guten Move, wo man sagt, das hat er schon gemacht, weil er die nicht mag und so, aber es ist halt einfach, finde ich, fair ein Diss gespielt. Das hat ist nicht in eine rote Linie überschritten, ist einfach lustig. Bisschen teuer lustig, aber halt lustig. Und das Letzte ist ein Sneak-Diss, den ich so lustig finde, den du mir mal erzählt hast und an den ich immer denken muss. Ich hoffe, du kannst die Geschichte gleich erzählen, wenn ich jetzt sage, um was es geht. Mhm. Es ist ein Sneak-Diss, an den ich immer denken muss, wenn ich auf der Straße unter den Linden fahre.
Ja. Ja, du meinst wahrscheinlich den von Harry Rowold. Ja, so ein kongenialer Übersetzer, der in der Lindenstraße den Obdachlosen gespielt hat. Großer Intellektueller, leider auch gestorben inzwischen. Und da gab es in Berlin große Debatte, ob die Straße, die Lindenstraße, wo er ja mitgespielt hatte, Harry Rowold, umbenannt werden sollte in Axel-Springer-Straße. Weil da ja der Springer-Verlag zu Hause ist. Und dann fragte man ihn, der auch eine Ikone der Linken war, was er davon hält, dass man die Lindenstraße umbenennt, weil er ja in der Serie Lindenstraße mitgespielt hat. Ja. Und er hat unfassbar klug und witzig geantwortet. Er hat nämlich gesagt, er hat gar nichts dagegen, wenn die Lindenstraße in Axel-Springer-Straße umbenannt wird, dann sollte man aber auch gleichzeitig unter den Linden in unter den Achseln umbenennen.
Das ist so lustig.
Ich weiß auch, mega witzig. Also das, ja.
Und es wird einfach auch so völlig klar, mit so einem Sneak das, wie so seine Haltung zu diesem ganzen Thema ist. Aber ich finde, man kann es sich auch nochmal überlegen in der heutigen Zeit, vielleicht nicht den lautesten Punch sofort zu nehmen, sondern nochmal zweimal um die Ecke zu denken oder sich ein bisschen Gedanken zu machen. Und ich finde, sorry, also wenn Harry Rowold in dem Beef mit Kendrick Lamar und Drake dabei wäre, dann würde ich es mir, glaube ich, ein bisschen lieber ansehen, weil es vielleicht ein bisschen geistreicher wäre, weil das, finde ich, lässt sich unterm Strich schon zusammenfassen. Das, was Micky Beisenherz gesagt hat, finde ich total klug. Hass macht manchmal einfach wirklich dumm. Und ich finde das schade, dass es bei beiden leider jetzt nach irgendwie dem gefühlt 100. Diss-Track gegen den anderen so eine Schleife genommen hat.
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite könnte man uns ja auch vorwerfen, dass wir ja so ein bisschen in einem Becken fischen, was sehr boulevardartig ist, wenn wir von Schwanzvergleich, von kommerziellem Schwanzvergleich sprechen. Und es gab immer eine kommerzielle Komponente von solchen Battles. Gibt es jetzt auch. Die verdienen Geld. Tatsächlich, die verdienen Geld damit, dass sie aufeinander rumhacken. Das kann man auch mal sagen. Und gleichzeitig sehen wir bei dem vorangesprochenen Gruppe 47 versus Nobelpreisträger Peter Handke, dass schon da eine gewisse Pimmlichkeit, eine Sexualisierung des Kampfes mit dabei war. In dieser Rede, übrigens vom Zettel abgelesen, ganz schmal, dünnes Stimmchen, gibt wie gesagt eine Tonaufnahme davon. In dieser Rede ist ein Wort groß geworden und hat die Zeit überdauert, was überall stand und was allen vorgeworfen wurde. Und das war das Handgewort von der Beschreibungsimpotenz. Das hat er den anderen, es waren fast alles Männer, natürlich vorgeworfen. Und die waren so verletzt. Beschreibungsimpotenz. Also auch bei Nobelpreisträger-Fights geht es am Ende um Pimmlichkeiten, um verletzende Vorwürfe, um sexualisierten Krempel. Das macht das vielleicht von den Nobelpreisträgern entweder kleiner oder normaler von dem, was Lamar und Drake machen. Oder vielleicht macht das auch dieses alle ganze Rumgemännere einfach ein bisschen...
Leute, das waren unsere Gedanken zu öffentlich ausgetragenen Fäden, zu Beefs, zu Battle Rap und zu am Ende auch Kendrick Lamar und Drake. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt heute am Feiertag und hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf, seid gut zueinander. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.